Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Zurück in der Podcastaufnahme mit Markus Fiedler, dem U21-Coach des VfB Stuttgart. Seit dieser Saison Drittligatrainer, noch nie höher trainiert. Markus, für mich spannende Frage. 9 Spiele sind jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme rum. Was sind so deine ersten Erkenntnisse von dieser dritten Liga, die viele ja so als brutal auch ansehen, weil sie so eng ist beieinander, mit was die Teams angeht?
Ja, also das ist ohne jeden Zweifel so. Also der Wettbewerb ist extrem ausgeglichen. Kleinigkeiten entscheiden über Sieg, über Niederlage. Einzelne Momente sind extrem bedeutend. Ja, deshalb ist es ohne jeden Zweifel eine extrem hohe Hürde für uns, einen Spagat zwischen Ausbildung und Ergebnis dann im Endeffekt zu pendeln oder Ergebnisdenken vielmehr zu pendeln, wobei ich da jetzt für mich keinen Widerspruch darin erkenne. Trotzdem treten natürlich Situationen auf, in denen wir für den objektiven Zuschauer halt sehr mutig agieren, auch in kniffligen, grenzwertigen Situationen halt spielerische Lösungen suchen, um dann halt auch dem Ausbildungsgedanken maximal zu entsprechen. Aber wir glauben, dass wir da einen guten Spagat finden und wir glauben auch, dass wir vor allem halt eben über die größtmögliche Konsequenz, die der Spieler erfährt, durch die Qualität, die der Gegner hat, einfach auch das bestmögliche Lernen ermöglichen.
Inwiefern hast du jetzt 9 Spieltage sind rum, ihr seid jetzt nach dem 0-1 gegen Osnabrück auf Rang 13, 11 Punkte. Inwiefern hast du jetzt so deine Philosophie von Fußball auch an die dritte Liga anpassen müssen oder wollen oder auch gar nicht?
Ja, also tatsächlich nicht wollen. Es ist meine Grundüberzeugung, dass wir dann erfolgreich sind, wenn wir das, was wir am besten tun, was wir jeden Tag einfach auch trainieren, in die Anwendung bringen. Also alles andere würde eigentlich konterkarieren, was wir hier jeden Tag machen und wofür auch wir auch jahrelang hingearbeitet haben. Ich meine, wir haben tatsächlich diese Saison mehrere Spiele gehabt, in denen 10 Spieler, die wir hier ausgebildet haben, auf dem Rasen standen. Letztes Jahr gab es tatsächlich auch Spiele, in denen alle auf dem Platz stehenden Spieler hier ihre Ausbildung, ihre Sozialisation fußballerisch erfahren haben. Und die können auch nichts besser, als am Ende des Tages unseren Fußball auf den Rasen zu bekommen. Dementsprechend ist schon auch ein gewisser Pragmatismus da, das zu tun, was man am besten tut, aber auch von dem man, in dem Fall ich, halt auch die größtmögliche Überzeugung hat. Und das gelingt uns natürlich in Anbetracht der Qualität der Gegner und der Zuschauer, die dann am Ende auch natürlich den Lärm, den Druck, den sie von den Rängen geben, die Energie, die sie der gegnerischen Mannschaft geben, gelingt es halt hin und wieder besser und in einzelnen Phasen aber auch gar nicht. Aber gerade darin erkennen wir halt für uns halt den größtmöglichen Vorteil und den größtmöglichen Benefit, dass wir auf der bestmöglichen Ausbildungsplattform im Augenblick uns bewegen, weil, wie ich gesagt habe, alles, was wir tun, immer eine Konsequenz hat. Und wir letztes Jahr natürlich auch ein paar Spiele hatten, wo wir Dinge nicht gut gemacht haben, aber vielleicht nicht immer die Konsequenz geerntet haben, die du halt eben am Ende im Profifußball auch erntest, wenn Dinge nicht gut laufen.
Muss man sich wenn wir das Spiel gegen den Ball jetzt mal nehmen, mehr auf den Gegner anpassen, Pressinghöhen anpassen, weil die individuelle Qualität stärker ist? Oder sagst du, es ist vor allem auch ein Unterschied im individuellen Zweikampfverhalten, dass es einfach viel, viel härter ist? Was sind so deine Beobachtungen gewesen in derlei Hinsicht?
Ja, also ohne jeden Zweifel, der Zweikampf, das persönliche Duell, in dem die Gegenspieler einfach abgewichster sind, erfahrener sind, besser ausgebildet sind, individuell veranlagter sind, vor allem in der Breite. Ich meine, wir hatten letztendlich auch Mannschaften gehabt, die absolut letzte Saison Drittliganiveau hatten. Also vorhin ist das Beispiel FC Homburg gefallen. Ich glaube, dass sie letztes Jahr auch aufgrund der Qualität, die sie hatten, aber insgesamt die Spitze der Regionalliga Südwest, da viel Drittliga-Qualität drin gesteckt hat. Dementsprechend gab es diese Spiele, die absolut vergleichbar sind und waren mit dem Wettbewerb in der dritten Liga. Aber jetzt ist halt die Breite jede Woche herausgefordert zu sein, am Limit zu sein, im persönlichen Duell. Da liegt sicherlich ein ganz großer Vorteil in der Liga, aber auch am Ende auch eine Gefahr, eine Herausforderung. Darüber hinaus, Pressinghöhe ändert sich für uns eigentlich nicht, weil wenn unsere Grundüberzeugung die ist, als, wenn man so möchte, teamtaktisches Prinzip, wir wollen den Ball, um mit dem Ball Tore zu erzielen, dann ist die logische Konsequenz, dann müssen wir den Ball so früh und so hoch wie möglich erobern. Und das ist dann auch nicht auf Matchplan-Basis verhandelbar, sondern es ist Teil unserer DNA. Es ist der Rahmen, der Klarheit stiftet und den Spieler dazu befähigt, zu wissen, okay, das bedeutet, nach Ballverlust gehen wir ins Gegenpressing, und zwar immer. Und es bedeutet auch, dass wenn der Gegner aufbaut, wir den Gegner halt immer hoch attackieren. Es gelingt uns natürlich mal besser und mal schlechter. Und wenn dem Gegner es gelingt, die erste Pressinglinie zu brechen, dann müssen wir in der Konsequenz natürlich auch hinter den Ball fallen. Und dann werden wir auch in tieferen Zonen verteidigen oder dort auf Balleroberung gehen müssen. Aber die Grundüberlegung ändert der Matchplan nicht.
Okay, das ist was Spannendes nämlich gewesen, weil du hast ja eben gesagt, den richtigen Spagat zu schaffen zwischen Ausbildung und Ergebnisfokus in der Liga, das ist schon eine Krux. Du sagst, das fällt jetzt nicht da rein, weil die Grundüberzeugung, auch die Ausbildungsphilosophie ja weiterhin da ist, so hoch wie möglich die Balleroberung zu bekommen. Aber was meinst du denn damit, dass es so schwierig ist, jetzt diese Balance zu schaffen?
Also es ist ja das eine, wenn der Trainer sagt, wir wollen möglichst hoch anlaufen. Aber das ist ja dann was anderes auch für den Spieler und für die Spieler, die am Ende Entscheidungen treffen müssen. Und die dann auch bedingt durch den Lärm, der in den Stadien herrscht, und meinen nur noch bedingten Einfluss während des Spiels, auch permanent entsprechend Höhe zu halten. Halt eine hohe Abwehrlinie zu spielen, aggressiv dann nach vorne zu verteidigen und mutig nach vorne herauszutreten. Oder aber dann halt eben auch unter höchstem Druck bei entsprechendem Spielstand vorm eigenen Tor spielerische Lösungen zu suchen. Also natürlich ist unser Auftrag der, den Spieler technisch, taktisch, mental und auch athletisch dazu zu befähigen, halt diese Probleme auf dem Platz zu lösen. Aber es ist am Ende der Spieler, der in der Pflicht ist, der Situation angemessene Lösungen zu finden und diese zu bewältigen. Und die Grundüberzeugung, die versuchen wir zu entwickeln und die Tools dem Spieler in die Hand zu geben. Aber natürlich treten Situationen im Spiel auf, wo Spieler dann auch individuelle Entscheidungen treffen, die dann halt eben ja nicht immer dem teamtaktischen Prinzip entsprechen, sondern dann halt logischerweise halt eben Sicherheit zum Ziel haben. Und da natürlich auch als Trainer zu begreifen, okay, in der Phase kann ich jetzt auch nicht als Zampano draußen Dinge einfordern, die der Spieler nicht aus Überzeugung, vielleicht auch nicht, weil ihm die Mittel gerade die Mittel an die Hand bekommen hat oder sich dazu in der Lage fühlt, mental der Drucksituation zu begegnen, sich entgegenzustellen, dann wäre es natürlich fatal, den Spieler da in etwas hineinzuzwingen, der Fehler um Fehler mit sich bringt und damit sowieso ein negatives Resultat.
Finde ich sehr, sehr spannend, den Punkt, denn öfter hört man ja auch davon, auch gerade vom DFB, in dieser Diskussion sollen zweite Mannschaften in einer eigenen Liga spielen oder, wie es halt in Deutschland ist, weiter in dem normalen Ligasystem eingebunden sein, damit sie diese Erfahrung machen vor 3.000, 4.000, 5.000 lautstarken Fans gegen Traditionsclubs und. Und du sagst, das ist ein wesentlicher Faktor auch, der nicht zu vernachlässigen ist, weil man darauf als Trainer auch eingehen muss. Also du nimmst das schon wahr in gewissen Situationen. Ich kann es mir jetzt zum Beispiel vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr schon in Cottbus gespielt habt, aber in Cottbus, das ist bestimmt alles andere als ein angenehmes Pflaster. Da wird der ein oder andere Spieler bestimmt auch heftig beleidigt, aber wahrscheinlich auch in anderen Stadien, leider. Und für einen jungen Spieler ist es ja was anderes, der das vielleicht zum ersten Mal erlebt im Vergleich zu jemandem, der halt jetzt schon 27, 28 sind. Wenn man sich jetzt eure Mannschaft anguckt, ich bin nicht ganz, ganz tief drin, aber ich glaube, ihr habt nur, wenn man sich die Startaufstellung der letzten Partien anschaut, nur 2, 3 Routiniers. Der Rest sind ja schon ganz, ganz junge Spieler, die jetzt vielleicht ihr erstes oder zweites aktiven Jahr haben, vielleicht auch drittes, aber sehr, sehr jung, diese Erfahrung zum ersten Mal machen. Das ist aber ein Riesenthema. Wie versuchst du ihnen da zu helfen oder wie versucht man sie auch darauf vorzubereiten? Das interessiert mich, weil wir reden ja jetzt viel über inhaltliche Ausbildungsdinge, aber das ist ja ein wesentlicher Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist.
Also tatsächlich stellen wir die jüngste Mannschaft der Liga. Wir haben mit dem Kapitän, mit dem Dominik Notnagel, bis hierher lediglich einen einzigen Ü23-Spieler im Stamm gehabt. Nico Cesar hat 2 Kurzeinsätze bekommen. Leider haben wir, und Alex Kreuz, einen einzigen Kurzeinsatz in Dresden. Das war's dann auch bis dato. Dementsprechend haben wir eigentlich nur mit einem Erfahrenen bis hierher die Aufgaben versucht zu lösen. Du hast es angesprochen, es ist nicht nur das Spiel in Cottbus gewesen, sondern wir haben am ersten Spieltag vor 23.000 in Rostock gespielt, haben in Dresden vor 27.000 spielen dürfen, haben Cottbus 10.000 gehabt, die eine entsprechende Atmosphäre erzeugt haben, haben jetzt in Osnabrück Flutlichtspiel, glaube ich 15.000, die da waren. Also das ist schon besonders und natürlich eine geile Erfahrung für uns alle. Die Tatsache, dass natürlich dann da von den Rängen hin und wieder auch was kommt, was jetzt nicht unbedingt für jedermanns Ohren gemacht ist, macht es besonders reizvoll. Also ich meine, es ist auch für mich eine neue Situation. Ich habe es hier nicht in Junioren-Bundesliga-Spielen die Situation gehabt, dass mich unmittelbar in meinem Rücken sitzende Fans attackiert haben. Von daher spannend und man wächst an der Aufgabe. Dann trotzdem, du hast es angesprochen, in der Aufgabe zu verbleiben. Und ich glaube, das ist mein Takeaway bis hierher, die Fähigkeit, bei sich zu bleiben und unter größten Widerständen seinen Auftrag zu erfüllen, seinen Aufgaben nachzugehen, so, und sein Spiel zu spielen, sich davon nicht abbringen zu lassen, also sprich einfach die Mentalität zu zeigen, die notwendig ist, das ist für mich das größte Potenzial, das alle Spieler da haben, weil die kannten das ja alle nicht. Das ist ja für, mit Ausnahme von Domme, für alle eine neue Situation. Und wir können natürlich auch beobachten, dass Spieler damit aber komplett unterschiedlich umgehen. Also bestes Beispiel ist ein Jarzinho Malanga, der am ersten Spieltag in Rostock zum ersten Mal Herrenfußball spielt, der dann vor 27.000 ran darf und der dann halt eben vor der Pause einen Foulelfmeter verschuldet, sehr unglücklich verschuldet. Und der dann aber, und das, da auch, war ich auch gefragt in dem Moment als Ausbilder, den ich auch in der Pause hätte auswechseln können, weil er bis zur Pause überhaupt nicht stattgefunden hat, dann noch den Foulelfmeter vor der Pause verschuldet, den ich aber aus vergangenen Tagen natürlich so gut kenne, dass ich weiß, dass er es besser kann, dass er zu höherem in der Lage ist, dass er dann auch in dem Moment das Vertrauen braucht, auch Fehler machen zu dürfen. Und den wir dann im Trainerteam entschieden haben, drauf zu belassen, damit er eine bärenstarke zweite Halbzeit spielt und unter anderem den Ausgleich vorbereitet von Boakci. Das ist dann auch Teil des Prozesses, das für sich als Potenzial zu identifizieren, dass Spieler unter diesen Rahmenbedingungen Fehler machen werden. Aber dass es halt eben darum geht, aus diesen Fehlern halt zu lernen und hoffentlich diese Fehler künftig eben abzustellen. Und das, was da von den Rängen kommt, der Druck, der daraus erwächst, der ist für uns ein brutales Potenzial. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für mich als Trainer. Auch wenn ich dann in dem Moment natürlich oft das Gefühl habe, absolut hilflos zu sein. Weil ich, egal wie viel ich mir Mühe gebe, Spieler, die 10 Meter vor mir agieren, zu erreichen, nur bedingt erreichen werde.
Musst du dann mehr über Zettel agieren oder wie erreichst du dann die Spieler? Wie erreichen die Botschaften, die du senden willst an deine Spieler? Weil das frage ich mich jetzt wirklich, dann eigentlich ein simples Beispiel dafür, worüber man sich sonst keine Gedanken macht, weil man denkt, ja okay, wenn ich jetzt U17 Nachwuchsliga, Bundesliga oder auch Kreisliga habe, ja, da erreiche ich ja jeden, auch wenn ich über bis ans andere Ende des Platzes kreische. So ja nicht.
Ich glaube, dass ich schon als Trainer auch einen Entwicklungsprozess durchlaufen habe, von im Aufbaubereich, würde ich sagen, und im Grundlagenbereich so in meinen Anfangstagen alles kontrollieren zu wollen, so eher Handlungen vorwegzunehmen, um Gedankenvorsprung beim Spieler zu erzeugen und damit halt einen Vorteil im Spiel. Ich aber schon auch mit Sicherheit schon im ersten Jahr U17 auch im Coaching einen anderen Ton angeschlagen habe, eine andere Konzentration auf oder Coaching konzentrierter angewendet habe, einfach in dem Bewusstsein, am Ende ist es der Spieler, der in einem Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung treffen muss, der aber von dieser Entscheidung maximal überzeugt sein muss und der sie dann auch noch ausführen muss. Und wenn ich ihm dann da auch noch reinquatsche und ihm auch noch vorschreibe, was er jetzt tun soll, dann wird ihn das nicht dazu befähigen, beim nächsten Mal das Problem alleine zu lösen, zweckmäßig zu lösen und so schnell wie möglich dann am Ende auch zu einer guten Entscheidung zu kommen und diese auszuführen. Und dementsprechend bin ich jetzt natürlich in der glücklichen Situation, dass egal, auch wenn ich Situationen vorwegnehmen wollen würde mit dem Coaching, der Spieler sowieso nicht hört. Und ich deshalb natürlich mein Coaching auf Unterbrechungen konzentrieren muss, auf die Halbzeitpause im Speziellen konzentrieren muss und natürlich eben am Ende auch auf den Trainingsprozess, der darauf abzielen muss, die Spieler auch durch den Matchplan und durch das individuelle Coaching zu befähigen, das, was da kommt, zu bewältigen.
Also geht es dabei ja auch darum, viel nach dem Spiel über gewisse Situationen zu sprechen, um da nochmal über Entscheidungen auch zu reden? Oder, weil das ist ja das Spannende eigentlich. Ich habe mich gerade bei dem, was du erzählt hast, als dein Learning im Vergleich noch zu deinen Traineranfängen irgendwie auch selbst ertappt gefühlt. Dieses Thema als Trainer alles kontrollieren zu wollen und irgendwie immer einen Schritt voraus zu sein, gefühlt den Spielzug vorzusagen, um dem Spieler in der Situation damit zu helfen. Aber ganzheitlich hilft man dem Spieler darüber ja überhaupt nicht, weil ein Spieler befähigt werden muss, seine eigenen richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja, finde ich, das gerade, was einen guten Trainer von einem okayen Trainer unterscheidet. Also wie machst du das? Das interessiert mich sehr.
Ich glaube, in allererster Instanz ist die persönliche Beziehung zum Spieler elementar, weil ich bin nicht davon überzeugt, dass man zum Spieler durchdringen kann, und wirklich mehr den Spieler da abholen kann, wo er steht und wo die Wurzel sozusagen des Problems ist, wenn der Spieler nicht bereit ist, sich zu öffnen und wenn der Spieler nicht bereit ist, am Ende auch einzuräumen, was ihn in dem Moment bei der Lösung eines Problems auf dem Platz hindert daran, das Problem effektiv zu lösen. Deswegen investiere ich schon viel auch in Einzelgespräche, darin die Spieler zu kennen, ihre Stärken, ihre Schwächen zu kennen im Besonderen, um ihnen dann halt möglichst effektiv helfen zu können, sie in dem Prozess zu begleiten. Analyse ist ein wichtiger Part. Am Ende nicht nur zu sprechen, sondern dann am Ende das irgendwie auch darzustellen und möglichst greifbar zu machen. Und in letzter Instanz, glaube ich, ist dann der Prozess auf dem Platz unabdingbar. Also ich bin absolut der Überzeugung, wir machen nichts, was wir nicht trainieren. Wir machen nichts. Wir stellen nicht einfach um, weil es fancy ist, jetzt zwei Spitzen zu spielen oder drei Spitzen zu spielen, weil es der Spielstand erfordert, wenn wir es nicht trainiert haben. Also es wird keine Kurzschlusshandlungen geben, die vielleicht theoretisch sinnvoll erscheinen, die aber den Spieler wie so eine Marionette, oder nicht Marionette ist das falsche Wort, aber halt einfach nicht in seinen Stärken abbilden. Sondern wir versuchen halt, Lösungen zu entwickeln, in denen die Spieler in die Räume kommen, in die Situationen kommen, in die Positionen kommen, in denen sie ihre Stärken ausspielen können und in denen sie auf das Erlernte zurückgreifen können. Und wir versuchen das halt im Endeffekt auch in Situationen, in denen wir beispielsweise in Rückstand uns bewegen, so zu praktizieren. Das gelingt auch mal besser und mal schlechter, aber es gibt halt nicht die Brechstange. So, weil das am Ende halt das Prinzip Zufall ist und unsere Ausbildung und unsere Denke halt darauf basiert zu sagen, wir machen das gut, was wir trainieren, was wir kennen, was wir üben, was wir entwickeln und dann können wir aber, glaube ich, auch eine Brücke schlagen über das haben wir trainiert, das haben wir uns vorgenommen, das ist im Wettkampf zu beobachten gewesen, Konsequenz aus der Beobachtung, was müssen wir jetzt trainieren, was müssen wir besprechen und beim nächsten Mal halt eben stabiler dieses Problem dann eben zu bewerkstelligen und dabei ist der Spieler halt im Zentrum aller Überlegungen. Und ich glaube, so findet effektive Entwicklung statt.
Sehr, sehr spannend. Wir gehen da auch gleich nochmal den Schritt weiter, wenn wir über das Thema Nachwuchsförderung und Individualisierung im Training reden. Eine Sache, um dieses Drittliga-Thema nochmal abzuschließen, interessiert mich dennoch. Du hast ja gesagt, das Wichtigste ist, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer, in der größtmöglichen Stresssituation bei sich zu bleiben. Jetzt nehmen wir mal die Situation, du bist in deiner Coachingzone im Spiel vor 27.000 in Dresden, wirst bepöbelt. Hast du für dich Praktiken oder Rituale mittlerweile so für dich, um in dieser Coachingzone es zu schaffen, dass der Fokus nur auf diesem Spiel, nur auf deinen Spieler, nur auf deinen Gedanken liegt und nicht abschweift in andere Dinge, sich dann damit beschäftigt, was auf dem Zuschauerrang passiert. Gibt ja Beispiele, dass Trainer sagen, ich brauche in manchen Momenten, muss ich mich auf die Bank setzen oder ich muss mich ganz an den Rand der Coaching-Zone stellen, damit ich ganz, ganz nah am Spiel bin und ganz, ganz weit weg, also in Anführungszeichen, am weitestmöglichen entfernt von den Zuschauerrängen, um für mich in so eine Kapsel zu kommen und in meinen Gedankengängen zu bleiben. Hast du da für dich etwas?
Zum einen ist es auf jeden Fall ein Prozess. Es geht um Erfahrungswerte. Also ich weiß, dass ich erinnere mich an ein paar einzelne Spiele, ohne da näher drauf eingehen zu wollen, wo dann natürlich man im Rücken bepöbelt wurde und dann halt dem halt viel Gehör geschenkt hat auch und dann auch den Impuls hatte, sich zu wehren. Über inzwischen tangiert mich das null. Also das spielt für mich keine Rolle. Es ist mehr für mich persönlich, wenn ich jetzt von mir spreche, dass die Leidenschaft und der unbedingte Wille, das Spiel zu gewinnen. Und das Spiel aber am Ende nicht nur irgendwie zu gewinnen, sondern mit der Art Fußball, die einen selber begeistert, die einen erfüllt, die einen antreibt. Das ist und darin erkenne ich mich oder ertappe ich mich hin und wieder, dass wenn das nicht sozusagen für mich abbildbar ist, das mich stresst. Und wenn mich das stresst, ich dann im Endeffekt halt Momente brauche, tatsächlich brauche, in denen ich mich dann wieder reguliere, runterhole, dann zum Beispiel in Teilen halt eben die Bank suche, versuche einfach Abstand zu gewinnen. Und nicht über in dem Moment dann halt eben Coaching in der Situation, mich in der Situation zu verlieren, sondern eher mich zurückzunehmen, eher den Mund zu halten, eher eine Beobachterrolle zu gehen. Und dann eben wieder über den höheren Abstand ein mehr vielleicht an Sachlichkeit zurückzugewinnen. Weil ich bin, auch das ist ohne jeden Zweifel wahr, ein impulsiver, emotionaler Typ. So, und ich glaube, dass auch das, was ich dann in diesen Momenten halt eben vorleben kann und auch bereit bin vorzuleben, sich auch auf den Spieler überträgt und auch Energie dem Spieler gibt. Aber im selben Atemzug bin ich natürlich dann auch Trainer, der dann halt eben auch in der Lage sein muss, Situationen halt eben nüchtern, analytisch zu bewerten. Und das ist immer, das ist für jeden Trainer, glaube ich, eine brutale Herausforderung, diese Waage im Gleichgewicht zu halten, ohne seine Stärke auch in dem Moment aufzugeben und jemand sein zu wollen, der man auch nicht ist. Also das wäre ich auch nicht, sondern ich muss Emotionen ausleben. Ich versuche die nicht auszuleben gegen den Schiedsrichter oder gegen die Zuschauer oder gegen die gegnerischen Spieler, irgendwas Belangloses. Das gelingt auch nicht immer, aber halt eben bezogen auf das Spiel selber, auf die eigenen Spieler, auf die Spielentwicklung. Dann nicht die Emotionen überhand nehmen zu lassen, ohne die Emotionen gleichzeitig halt eben zu unterdrücken. Und das ist schon ein brutales Feld und eine riesen Herausforderung jede Woche, an jeder Trainingseinheit, an jedem Spieltag. Aber ja, ich möchte nicht in Abrede stellen, dass so wie die Spieler unbedingt jedes Spiel gewinnen wollen, ich maximal davon angetrieben bin, am Ende zu gewinnen. Und natürlich müssen alle unsere Überlegungen auch in inhaltlicher Hinsicht darauf ausgerichtet sein, am Ende das Spiel zu gewinnen, weil das ist das Ziel ultimativ. Nur ich habe natürlich auch die Überzeugung, dass mit der Art Fußball, die ich versuche zu lehren, an die ich so fest glaube, von der ich halt angetrieben bin, dass ich mit der einfach auch den maximalen Erfolg ziehen kann und dass die mir den Erfolg regelrecht garantiert, wenn wir es schaffen, uns halt nah am Optimum zu bewegen. Was für sich genommen natürlich auch in der Liga im Besonderen ein Brett ist.
Definitiv. Ich finde es sehr, sehr spannend. Bin dir jetzt auch nicht ins Wort gefallen gerade, obwohl ich bei einem Punkt gerne auch dazu was gesagt hätte. Aber ich finde, das ist eine der größten Learnings, die du als Trainer machen musst, gerade beim Thema Emotionsregulation, in dem größten Stressmoment dich herausnehmen zu können, irgendwie daraus, um wieder eine objektive Sichtweise zu bekommen. Habe mich da selbst auch wieder in einer Situation erkannt, wo ich auch sehr, sehr dankbar war. Da war ich Co-Trainer bei der U13 von Mainz und wir hatten das Derby gegen Lautern und ich glaube, wir waren auch einen Punkt hinten oder so. Und die Spielweise, wie wir spielen wollten, haben wir nicht auf den Platz bekommen. Das hat mich wahnsinnig gemacht als Trainer und irgendwie Helfersyndrom in mir gehabt und gedacht, ich muss doch jetzt irgendwie helfen und habe gefühlt jede Situation versucht vorherzusagen, zu coachen, wurde immer emotionaler, weil es nicht geklappt hat und unzufriedener und habe das dann nicht für mich irgendwie in mich hinein gesprochen, sondern nach außen hin und habe komplett den Faden im Coaching eigentlich verloren, wo ich dann für mich im Nachhinein gemerkt habe, auch so in den Gesprächen mit meinem damaligen sportlichen Leiter, mit Stefan Hirschberg, falls du zuhörst. Stefan, habe ich schon gehört, du bist fleißiger Hörer dieses Podcasts und mittlerweile ja sogar nicht mehr bei Mainz 05, sondern beim DFB, mit dem ich ja auch darüber gesprochen habe. Da muss man irgendwie Rituale oder Praktiken entwickeln, indem man sich wieder dann in die neutrale Situation bringen konnte. So, jetzt wollen wir das aber gar nicht weiter vertiefen, was ich da erlebt habe, sondern viel spannender, was ihr da macht eigentlich beim VfB, weil du hast gesagt, bei allem geht es hier darum, den größtmöglichen Erfolg und vor allem auf die Art und Weise, wie du dir oder wie der VfB sich auch Fußball vorstellt. Was würdest du sagen, wie würdest du in wenigen Begriffen VfB, Fußball, Ausbildungsfußball beschreiben?
In wenigen Begriffen, von ständiger Angriffsbereitschaft geprägt. Das ist aber hier auch, das muss man ehrlicherweise sagen, natürlich auch Teil der Trainerausbildung im Württembergischen Fußballverband. Wir haben viele Trainer, insbesondere jetzt hier im Leistungsbereich, mit Nico Willig und mit mir gleich zwei, die natürlich ihre Prägung im Württembergischen erfahren haben und die demzufolge dann natürlich auch dadurch sehr stark geprägt waren, dass das Spiel halt von ständiger Angriffsbereitschaft eben lebt, von dem Verlangen danach, im eigenen Ballbesitz einfach Tore zu erzielen, von dem Verlangen danach, bei gegnerischem Ballbesitz diesen so schnell wie möglich halt eben zu beenden und den Ball zurückzuerobern, die Umschaltphasen für sich dann halt eben zu nutzen, um nach Ballverlust halt eben in ein sofortiges Gegenpressing überzugehen und im selben Atemzug aber auch diesen kurzen Moment der Unordnung des Gegners aus dem eigenen Ballgewinn heraus zu nutzen, um zielstrebig vor das gegnerische Tor zu kommen und dabei halt eben entsprechend hochkarätige Torchancen sich zu erspielen. Ich glaube, darin lässt sich so über diese vier Spielphasen betrachtet kurz und knapp zusammenfassen, wofür wir stehen wollen.
Jetzt finde ich spannend, was du gesagt hast mit der Trainerausbildung in Württemberg, mit besonderem Fokus auf Angriffsspiel. Was macht der Landesverband da anders oder besonders? Weil ich habe schon mal davon gehört, dass süddeutsche Trainer eine andere Prägung haben, anderen Fokus bei gewissen Themen. Aber was würdest du sagen, was ist da besonders?
Mir fällt es schwer, da so Vergleiche zu ziehen. Ich habe jetzt in keinem anderen Landesverband eine Ausbildung erfahren, dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, ob das, wie sich das jetzt in Regionen oder dann auch in einzelnen Verbänden darstellt. Ich kann nur für den WFV, für den Württembergischen Fußball sprechen, dass die Ausbildungskonzeption schon ganzheitlich ist. Ich meine, man wird ja dafür auch gerne mal aufgezogen außerhalb Württembergs, wenn man an die Begrifflichkeit Torspieler und solche Geschichten denkt. Aber ich glaube, es zeigt einfach auf, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, die über den Tellerrand eben hinausgehen und die natürlich von Persönlichkeiten wie Rangnick und Konsorten aktiv geprägt waren, die das ballorientierte Spiel im Württembergischen eben entwickelt haben und damit die Grundlage dessen, was wir heute auch hier lehren, irgendwo ja, abbilden. Und in diesem ballorientierten Spiel ist halt eben nicht nur der Ball im Zentrum, sondern eben das Tore erzielen und ausgehend davon halt, wie gesagt, halt eben die ständige Angriffsbereitschaft in all ihren Phasen, die ja, so bis heute eigentlich auch gelehrt wird und auch in der Grundausbildung der Trainer vermittelt wird.
Jetzt ist der VfB, muss man ja schon so sagen, ein Mecker für Top-Talente. Also allein im Jahr 2005 extrem viele DFB-Nationalspieler. Und das ist ja auch der Jahrgang, den du jetzt teilweise noch betreust, was Spieler angeht. Teilweise sind Spieler aber auch jetzt den nächsten Schritt gegangen. Nämlich mal Laurin Ulrich, der den Schritt in die zweite Liga gewagt hat. Andere Spieler aber auch. Eng, würde ich sagen, mit dem Begriff Individualisierung verbunden, den ja vor allem Thomas Krücken, was man so gelesen hat, reingebracht hat. Es würde mich mal aber interessieren, warum ist Stuttgart aus deiner Sicht so ein Mecker für Top-Talente?
Also wir müssen natürlich schon auch selbstkritisch einräumen, dass wir zuletzt dem Beweis schuldig geblieben sind, dass wir eine Dichte an entsprechenden Top-Talenten haben, die dann in den Weg eben auch über unsere höchste Ausbildungsmannschaft, in dem Fall die U21, in den Profibereich gegangen sind. Wir haben jetzt gegenwärtig mit Henry Chase den ersten, wirklich seit langer Zeit, der durchgekommen ist oder der zumindest für den Moment halt eben eine gute Rolle oben spielt, der regelmäßig auf seine Einsätze kommt und der, da sind wir überzeugt von, auch weitere Entwicklungsschritte noch gehen wird. Andere werden dann unter anderem aus dem Jahrgang 2005 hoffentlich folgen. Und trotzdem können wir schon auch beobachten, dass wir da eine ausgeprägte Durchstrecke hatten. Ich hoffe, ich vergesse niemanden, Berkay Özcan, der Jahrgang 98 war und der letzte war, der aus den eigenen Reihen diesen Weg gegangen ist. Und das ist natürlich dann schon auch interessant, weil wir natürlich immer auch der Überzeugung waren, dass es da vielversprechende Talente gab, die aber aus sicherlich mehreren Gründen am Ende nicht diesen finalen Schritt haben gehen können. In der Tat ist der Begriff Potenzialtraining oder Individualtraining bei uns sehr eng mit der Person Thomas Krücken verbunden, der damals eben auch, eingesetzt von Thomas Hitzesberger, eben auch den Spieler ins Zentrum seiner Überlegungen gerückt hat, ins Zentrum der Ausbildung gerückt hat, sodass ein entsprechendes Trainingsprogramm, das dann den Einzelnen, vor allem den einzelnen Hochveranlagten, maximal gerecht werden soll, nur logisch gemacht hat. Das Potenzialtraining ist nach wie vor Kern unserer Ausbildung, sollte es auch bleiben. Weil natürlich viele der Trainer, die auch in diesem System groß geworden sind, mich eingeschlossen, halt auch die Überzeugung haben, dass sich Spieler so sehr gut entwickeln. Und so hoffen wir darauf, dass da weitere Spieler dann am Ende folgen werden. Ich glaube, das ist sicherlich ein Grund für eine Spielerentwicklung. Ich habe jetzt auch keine Zeit, auf die ich zurückblicken kann, die bedeutend weiter zurückliegt, kann deshalb da wenig über die Vergangenheit sagen. Generell haben wir natürlich schon auch im Großraum Stuttgart ein großes Einzugsgebiet an veranlagten Spielern, haben lange Zeit natürlich auch bedingt dadurch, dass die Konkurrenzsituation hier in der Stadt oder direkt der Umgebung nicht gegeben war, auch den Zugriff auf eine Vielzahl hochveranlagter Spieler eben auch gehabt. Mit der TSG Hoffenheim ist natürlich ein potenter Konkurrent vor der Haustür entstanden, die natürlich auch im Großraum Stuttgart sehr aktiv gewesen sind und die dann natürlich auch Spielern aus dem Großraum Stuttgart Möglichkeiten eröffnet haben. Ich glaube, inzwischen haben wir nachgezogen, einfach auch was die Qualität unserer Ausbildung anbelangt und schaffen es, glaube ich, auch mehrheitlich, den Spielern, den veranlagten Spielern aus dem Großraum Stuttgart eben hier auch eine Heimat zu geben, sodass keinerlei Notwendigkeit besteht, nach Hoffenheim oder auch zu anderen Clubs abzuwandern, und hoffen jetzt, wie gesagt, darauf, dass künftig dann eben auch die Früchte der Arbeit irgendwo geerntet werden in Form von Spielzeiten, die unsere Jugendspieler oben bekommen.
Lass uns mal beim Thema Potenzialtraining bleiben. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht ihr am Anfang der Saison hin und sagt, das sind jetzt Stärken, die zu absoluten Waffen werden können, und identifiziert das als Potenziale, oder sagt, okay, der Spieler hat 3 krasse Stärken, aber eine fehlt ihm noch, um wirklich, sagen wir, den Sprung zum Profifußball zu schaffen. Also arbeiten wir an der Schwäche und identifizieren das als Potenzial und teilen dann die Spieler in Gruppe, sagen wir mal, erster Kontakt und Flankenspiel ein oder erster Kontakt und Passspiel oder 1 gegen 1 plus Abschluss und trainiert in Kleingruppen, mannschaftsunabhängig, oder was kann ich mir unter Potenzialtraining bei euch vorstellen?
Auch da haben wir natürlich einen steten Prozess durchlaufen. Die ursprüngliche Idee ist, wie gesagt, die gewesen, dass wir tatsächlich uns Gedanken gemacht haben im Vorfeld jeder Saison, was sind die Dinge, die der Spieler in seiner Position oder auf seiner Position besonders gut kann, was sind aber im Besonderen die Dinge, die den Spieler dazu befähigen, Waffen auszubilden, die es zu stärken gilt, und die ihn dann am Ende dazu final befähigen, halt Profifußball zu spielen. So. Und es kann tatsächlich sein, dass man bei dem einen Spieler die Stärken adressiert, um die Stärken weiterhin auszubauen und zu Waffen zu entwickeln. Das kann aber tatsächlich auch mal ein limitierender Faktor sein, bei beispielsweise einzelnen Spielern, die fußballerisch sehr viel mitbringen, die aber halt eben athletisch in ihre Position unbedingt zusätzliche Impulse bedürfen, um eine entsprechende Entwicklung zu unterstützen und den Spieler am Ende dazu zu befähigen, dass nicht der Faktor Athletik am Ende limitierender Faktor wird. Und so gibt es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, immer individuell vom Spieler abhängig und dessen, wie gesagt, halt eben Stärken und Schwächen und den Anforderungen der Position. Und der Spieler macht sich im selben Abendzug genauso Gedanken darüber, den nehmen wir in den Prozess mit, so, holen dessen Meinung in dem Zusammenhang auch ein, um am Ende natürlich auch den Spieler aus Überzeugung für ein Programm zu gewinnen und gleichzeitig aber eben auch den Spieler an dem Prozess zu beteiligen und ihnen auch die Verantwortung zu geben, den Prozess aktiv mitzugestalten. Und dann geht es am Ende infolgedessen halt eben um die konkrete Umsetzung. Die konkrete Umsetzung war in Teilen entsprechend Potenzial altersübergreifend auch schon. Gegenwärtig ist sie ausschließlich im Mannschaftskontext und ausschließlich im Kontext Position. So. Und dann arbeiten halt eben in Kleingruppen mehrere Trainer an den Potenzialen der Spieler, die unterschiedlich gelagert sein können, trotz Zugehörigkeit zur selben Gruppe. Aber da sind am Endeffekt dann, ist es halt das Zusammenspiel der Trainer, die dann halt eben gezielt dann halt eben auch einzelne Inhalte aufbereiten und coachen und Übungs- und Spielformen entwickeln oder vor allem Übungsformen entwickeln. Spielform ist natürlich an der Stelle ein bisschen schwierig, weil es ja um Kleingruppen im Endeffekt geht, um dann eben auch die Inhalte in die Anwendung zu bringen. Wobei auch da einzelne Gruppen auch zusammengelegt werden, um dann entsprechend logischerweise, wenn ich jetzt beispielsweise einen Neuner habe, an dessen Verhalten ich nach, an dessen Abschlussqualität ich nach Hereingabe arbeiten möchte, der gleichzeitig aber dann halt eben auch den taktischen Schwerpunkt hat, das aus entsprechenden Räumen zu tun, sprich wir die Boxbesetzung mit ihm trainieren wollen, das Identifizieren von entsprechenden Zielräumen, die er dann halt dynamisch halt eben füllt, um dort abzuschließen, dann brauchst du natürlich auch einen Gegenspieler, damit er halt eben auch in Anwendung ja, den notwendigen Gegnerdruck erfährt. Und da wäre dann halt logischerweise die Kombination mit einem Innenverteidiger, der dann meinetwegen auch das Verteidigen von Hereingaben oder den Defensivkopfball als Gegenstand hat und den taktischen Schwerpunkt eben der Boxverteidigung, ein idealtypisches Konstrukt.
Wie oft hat ein Spieler bei euch in der Woche dieses Potenzialtraining? Also wie ist da so die Gewichtung zwischen Potenzialtraining und Mannschaftstraining? Ist das dann ein ganzes Training oder zwei Trainings sogar in der Woche? Und hängt das auch von seinem Alter ab?
Ja, auch. Ursprünglich 50-50. In der Praxis nicht immer 50-50, ist klar. Wir haben lange Zeit 3 Einheiten für das Potenzialtraining pro Woche aufgewendet, plus 4 Mannschaftseinheiten, also war sozusagen nicht ganz 50-50 das Verhältnis. Inzwischen, aufgrund einfach einer sehr hohen Belastung, weil wir die Jungs natürlich auch bei uns auf eine Privatschule gehen, auf eine Kooperationsschule, also alle auf der gleichen Schule sind, ist natürlich schon auch die Möglichkeit gegeben, ein entsprechendes Training zu organisieren. Gleichzeitig ist aber natürlich auch die Anforderung, wenn dann da noch Nationalmannschaftslehrgänge dazukommen, wenn dann da noch Verbandslehrgänge hinzukommen, wenn dann auch Teilnahme beispielsweise auch A-Jugendliche am Profitraining hinzukommen, ist die Belastung für den Einzelnen schon maximal hoch. Und dementsprechend haben wir jetzt zu dieser Saison etwas zurückgefahren und halten lediglich Dienstag und Donnerstag Vormittag das Potenzialtraining in allen Mannschaften ab. U15 aufwärts ab. Die U14 trainiert lediglich einmal, um eben an dieses Programm herangeführt zu werden. Ansonsten war die Logik U14 einmal, U15 zweimal und ab U16 aufwärts dreimal die Woche.
Okay, weil das ist ja schon, glaube ich, dann ein großer Unterschied zu manch anderen Ausbildungszentren, wenn du dreimal die Woche individual an deinen Potenzialen, deinen Stärken und Schwächen arbeitest. Würdest du sagen, ist diese Art zu arbeiten, weil wir reden ja immer davon, von diesen Ausnahmespielern, von diesen Florian Wirtz und Jamal Musialas, dieser Welt, die wir haben wollen, im Idealfall in unseren Teams, wo jeder weiß, die gibt's auf eine Dekade von 10 Jahren vielleicht ein Spieler davon auf dem Weltklasse-Niveau, aber man kann es ja auch ein bisschen runterbrechen. Gibt ja auch Ausnahmespieler in der 3. Liga, in der 2. Liga, die dir wirklich offensiv mit ihren Aktionen, auch wenn nichts geht im Spiel, einfach diesen Unterschied machen können. Geht das aus deiner Sicht nur über diese individuelle Förderung?
Ja. Aber ich glaube auch nicht, also auch das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil ich glaube, dass die Talentdichte, wenn man zum Beispiel in ein Land wie England irgendwie heranzieht, halt um ein Vielfaches höher ist. Wir haben jetzt beispielsweise im Grundlagenbereich unseren U13-Trainer, der Tim Kirk, der gleichzeitig eben auch den Grundlagenbereich leitet, der Engländer ist und der auch für die FA beispielsweise auch in dessen Ausbildungsprogramm involviert war. Der sagt beispielsweise auch, dass nach seiner Wahrnehmung einfach die Dichte hochveranlagter Spieler in England um ein Vielfaches höher ist als in Deutschland. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auch darin zu finden, dass dort nicht die Ausbildung besser ist, aber dort der Alltag und das System halt vielfältigere Bewegungserfahrungen ermöglicht, wie wir es ja vorhin auch schon in Teilen hatten, und gleichzeitig vor allem halt eben ein deutlich ausgeprägteres Maß an Bolzplatzkultur zu beobachten ist. So. Und ich glaube, dass so auf natürlichem Wege sich einfach auch eine Vielzahl von Talenten entwickeln, die mit einem besseren Fundament in die Leistungszentren kommen, die früher aber auch beginnen. Also ich meine, Thomas ist ja jetzt letztendlich Head of Academy oder Academy Director bei Manchester City und der sagt genau das Gleiche, dass letztendlich logischerweise auch mit der U8, ich glaube mit der U8 oder U7 starten sie bei City, wenn mich nicht alles täuscht, ja viel mehr Jahre an Ausbildung auch vorhanden sind, um entsprechend Spieler auszubilden, vorzubereiten, wie das jetzt bei uns beispielsweise in unserem Setting halt eben ab U10 geschieht. Die U10 nimmt aber logischerweise an keinem Wettbewerb teil, was in England aber organisiert ja schon eben anzutreffen ist. Es war kein Ligenmodell und trotzdem ist es ein organisierter Wettbewerb, wo Mannschaften dann halt eben in allen Vereinen ansässig sind und dann eben auch gegeneinander antreten können. Vor allem der Profiklubs. Und das finden wir hier in Deutschland überhaupt nicht. Also die Mainzer, weißt du selber oder besser wie ich, die fangen viel früher an, wie wir das tun. Und solange das in Deutschland so ist, glaube ich, werden wir uns zwangsläufig schwer tun, Spieler, auch wenn es Modelle wie das Potenzialtraining gibt, auf das entsprechende Niveau zu entwickeln, weil grundsätzlich einfach zu wenig Zeit für das Fußballspielen bis dato vorhanden war. So. Und das hat natürlich auch mit der Gesellschaft zu tun. Ich glaube, es ist ja auch ein Gedanke, den zum Beispiel Hannes Wolf mit der Trainingsreform mehr Kleinspielen, mehr Ballaktionen generieren über Small-Sided Games ja auch propagiert. Aber ich habe mich mit ihm auch dazu ausgetauscht und er selber sagt auch, er hat vollkommen recht, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nur weil wir das jetzt in die Vereine bringen, können wir ja nicht das aufwiegen, was wir auf natürliche Weise allesamt jetzt nicht mehr erfahren. Weil ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also ich habe bis einschließlich 14 jeden Tag, weiß ich nicht, nach der Schule stundenlang auf dem Bolzplatz gekickt und bei mir hat es für gar nichts gereicht. So, jetzt stelle ich mir die Frage, wie heute veranlagte Talente ohne diese Erfahrung Bolzplatz es dann schaffen wollen, auch wenn sie natürlich ein Vielfaches mehr an Talente haben wie ich, aber gleichzeitig ja unzählige Stunden weniger auf dem Bolzplatz standen wie ich. Also da entsteht für mich eine Diskrepanz draus, die wir durch ein Trainingsprogramm nicht auffangen können, sondern die wir bestenfalls abfedern können.
Also es kommt auf das ganzheitliche System letztendlich an, auch ja kein unwesentlicher Faktor, das Zusammenspiel zwischen Schule und Leistungssport ja letztendlich. Ich denke mal, unser Schulsystem unterscheidet sich da ja auch von anderen Ländern, wo mehr Freiheiten vielleicht geschaffen werden, wo nicht so lange die Kids in der Schule gefangen sind und dann gefühlt direkt vom Klassensaal auf den Trainingsplatz stolpern und wo halt zwischendrin noch ein bisschen mehr Zeit ist. Ja, spannender Exkurs nochmal gegen Ende. Könnten wir gefühlt noch vertiefen in Folge 3. Dafür haben wir aber keine Zeit mehr. Ich danke dir an der Stelle, Markus. Grüße nach Stuttgart und vielen Dank für die Eindrücke zu all dem Offensivfußball, Individualisierung, dritte Liga, Trainerfokus und. Sehr, sehr spannend und wünsche euch an der Stelle weiterhin viel Erfolg beim Ausbilden der Talente und beim Drittliga-Klassenerhalt.
Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir weiter in der frischen Fußball anbieten können in der dritten Liga und hoffentlich dann am Ende auch über die dritte Liga natürlich Talente oben reinbekommen.
Da sind wir gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und dranbleiben. Ihr hoffentlich auch nach dem Hören dieser beiden Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit euch allen. Bis dann. Ciao, ciao.